Emetophobie ist eine echte, ernsthafte Angststörung. Sie ist keine Einbildung, sie ist keine Schwäche und keine Marotte. Sie ist eine Erkrankung, die das Leben von Betroffenen von innen heraus organisiert und die oft so still und unsichtbar ist, dass niemand im Umfeld wirklich versteht, was gerade passiert.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Hallo und herzlich willkommen bei Leben ohne Angst, dem Podcast, der sich mit allem beschäftigt, was uns innerlich festhält, einengt und manchmal das Leben so unglaublich schwer macht. Schön, dass du wieder dabei bist und falls du das erste Mal reinhörst, ich freue mich besonders über dich. Denn das, worüber ich heute spreche, könnte für dich oder jemanden, den du liebst, ein echter Wendepunkt sein. Mein Name ist Martina Effmert, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Heilpraktikerin und Coach und ich arbeite in einer Praxis in Düsseldorf, aber auch online und ganz insbesondere mit Menschen, die unter Ängsten leiden, unter Essstörungen, unter Zwängen. Und ganz besonders unter einem Thema, das noch viel zu wenig bekannt ist, obwohl es so viele Menschen betrifft, die Emetophobie. Emetophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Ich habe mich genau auf diese Erkrankung spezialisiert und das seit vielen, vielen Jahren mit Tausenden von Fällen, die durch meine Praxis gegangen sind. Und ich kann dir sagen, diese Angst ist real, sie ist mächtig und sie kann ein Leben komplett auf den Kopf stellen. Heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, das viele Betroffenen ja so gar nicht so benennen würden und das trotzdem bei einem sehr großen Teil meiner Patientinnen und Patienten eine riesige Rolle spielt. Es geht um den Übergang von der Emetophobie in den Zwang, in die sogenannte OCD-Zwangsstörung. Denn was viele nicht wissen, Emetophobie und Zwänge, die gehen ganz häufig so Hand in Hand. Die Angst alleine wäre ja schon belastend genug, aber wenn dann Rituale, Vermeidungsverhalten und Kontrollzwänge dazukommen, dann wird das Leben für die Betroffenen wirklich zur reinsten Gefangenschaft. Ich habe da schon mehrere Podcast-Aufnahmen zu aufgenommen, auch mit Betroffenen, die darüber berichten und erzählen. Aber heute würde ich dir das ganz gerne, ich sag mal, einmal ja sozusagen durcherklären. Ich möchte heute einfach erklären, wie das passiert und warum das passiert. Was dabei im Kopf und im Körper vorgeht. Und ich werde dir wieder echte Fallbeispiele aus meiner Praxis zeigen, natürlich anonymisiert, damit du siehst, du bist damit nicht alleine. Und ich werde dir zeigen, welche Wege wirklich aus diesem Teufelskreis herausführen. Und eine kleine Vorwarnung vorab, dieses Thema ist sehr intensiv, es geht wirklich ans Eingemachte, aber genau das ist es, was diesen Podcast ausmacht. Wir reden hier nicht drumherum, wir schauen hin, denn nur wer hinschaut, der kann etwas verändern. Also hol dir jetzt einen Tee, setz dich hin und lass uns gemeinsam in dieses Thema eintauchen, das lohnt sich wirklich. Versprochen. Fangen wir ganz von vorne an. Denn bevor wir über Zwänge sprechen können, müssen wir verstehen, womit wir es überhaupt zu tun haben. Emetophobie. Ein Wort, das die meisten Menschen noch nie gehört haben. Und genau das ist eines der größten Probleme für all diejenigen, die darunter leiden. Denn wenn du nicht weißt, dass das, was du erlebst, einen Namen hat, dann glaubst du, du bist einfach nur komisch. Oder übertrieben, oder schwach, oder verrückt. Nein, glaub mir, du bist es nicht. Emetophobie, das ist die intensive, irrationale Angst vor dem Erbrechen. Vor dem eigenen Erbrechen, aber auch vor dem Erbrechen anderer Menschen. Manche haben Angst davor, sich zu übergeben. Manche haben Angst, dabei zu sein, wenn jemand anderes es tut. Manche haben Angst vor Übelkeit, allein das Gefühl im Bauch reicht aus, um zum Beispiel eine handfeste Panikattacke auszulösen. Und manche haben Angst, vor allem, dass alles gleichzeitig vielleicht passiert. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick nach einer kleinen Macke oder nach einer Marotte. Aber ich versichere dir, wer das denkt, der hat wirklich noch nie mit jemandem gesprochen, der wirklich unter Emetophobie leidet. Ekel ist halt völlig normal, Emetophobie nicht. Es ist völlig normal, dass Menschen Ekel vor dem Thema Erbrechen empfinden. Und das ist sogar biologisch sinnvoll, weil unser Körper, der hat diesen Ekelreflex, um uns vor gefährlichen Substanzen zu schützen. Und natürlich, kein Mensch findet Erbrechen angenehm. Das ist überhaupt keine Frage. Aber bei der Emetophobie geht das weit über normalen Ekel heraus. Bei der Emetophobie dreht sich das gesamte Leben um diese eine Angst. Betroffene denken den ganzen Tag daran. Sie planen ihren Alltag so, dass sie dem Thema so gut wie möglich aus dem Weg gehen können. Sie vermeiden bestimmte Situationen, bestimmte Lebensmittel, bestimmte Menschen, bestimmte Orte. Und trotzdem, oder gerade deswegen, wird die Angst immer größer. Ich möchte dir jetzt mal ein Bild davon geben, wie sich diese Angst wirklich anfühlt, so von innen. Stell dir vor, du wachst morgens auf und der erste Gedanke ist, fühle ich mich heute gut, ist mir schlecht, könnte mir schlecht werden. Du liegst noch im Bett und checkst schon deinen Körper ab. Du horchst in deinen Bauch hinein. Du analysierst jedes kleine Zwicken, jede Bewegung im Magen. Dann frühstückst du, aber nur bestimmte Dinge. Dinge, von denen du weißt, dass sie dir nicht schaden können. Dinge, die du kennst, die du kontrollieren kannst. Neues auszuprobieren? Ausgeschlossen. Ein Restaurant? Ja, aber nur, wenn du weißt, dass du der Küche wirklich vertrauen kannst. Und selbst dann kreisen die Gedanken. Du gehst raus, aber du achtest genau darauf, wo du bist. Ist eine Toilette in der Nähe? Was mache ich, wenn mir schlecht ist? Was mache ich, wenn jemand neben mir, na, du weißt schon. Du bist auf einer Party, alle lachen, aber du beobachtest heimlich jeden, der Alkohol trinkt. Und du planst schon deinen Fluchtweg. Und genau das ist Emetophobie. Das ist kein Lifestyle. Das ist nicht das, was auf TikTok irgendwo drauf und runter vielleicht erzählt wird. Emetophobie ist wirklich kein Lifestyle. Das ist nicht, ich bin ein bisschen empfindlich. Nein, das ist eine Angst, die das gesamte Leben durchdringt. Jeden Tag, jede Stunde und jeden Moment. So, und dann kommen die körperlichen Symptome dazu. Denn die Ironie bei der Emetophobie, die ist wirklich grausam. Weil die Angst vor der Übelkeit erzeugt Selbstübelkeit. Das ist schon echt gemein. Das Nervensystem reagiert auf Angst mit Stressreaktionen. Der Magen zieht sich zusammen, also die Verdauung stockt. Manche bekommen davon Schwindel, Schweißausbrüche, Herzrasen. Und dann kommt das Gehirn und sagt, siehst du, mir ist wirklich schlecht. Ich hatte recht. Die Angst war berechtigt. Aber nein, die Übelkeit kommt von der Angst, nicht von einem Virus, nicht vom schlechten Essen, von der Angst selbst. Und das ist der Teufelkreis, der für Betroffene kaum zu durchschauen ist. Ja, und wie kommt es dann zu Essstörungen? Also die Verbindung zur Essstörung, da würde ich auch gerne sehr kurz drauf eingehen, weil das ist etwas, was in meiner täglichen Arbeit mir immer wieder begegnet. Es ist die enge Verbindung zwischen Emetophobie und Essstörungen. Denn wenn du Angst hast, dich zu übergeben, dann kontrollierst du zwangsläufig auch, was du isst. Du vermeidest bestimmte Lebensmittel. Du isst kleinere Mengen. Du meidest Situationen, in denen du keine Kontrolle über das Essen hast. Was heißt das? Restaurants, Schulkantinen, Kindergeburtstage, Familienfeste und so weiter. Bei vielen meiner Patienten hat sich daraus eine handfeste Essstörung entwickelt. Manchmal sieht das von außen aus wie eine Magersucht. Manchmal wie ARFID. Das ist eine sehr selektive Essstörung, bei der nur bestimmte, vertraute Lebensmittel gegessen werden. Das ist übrigens eine der häufigsten Verwechslungen, die mir in der Praxis begegnet und eine, die wirklich auch fatale Folgen haben kann. Denn wer eine Essstörung behandelt, ohne die dahinterliegende Emetophobie zu erkennen, der behandelt halt nur die Oberfläche. Und das passiert halt leider immer noch nicht so selten, also eigentlich ziemlich oft. Ein Fallbeispiel aus der Praxis. Und zwar ist das Sarah, die ist 34. So, die Kernaussage von ihr ist eigentlich, ich habe meinen Job aufgegeben, weil die Kantine zu nah war. Ja, wie kam es dazu? Also Sarah war 34, als sie zu mir kommt. Die ist intelligent, erfolgreich und hat sehr lange in einem großen, bekannten Unternehmen gearbeitet. Aber die ist jetzt seit 2 Jahren krankgeschrieben. Peng. Und der Auslöser? Eine Kollegin hatte sich an einem Arbeitstag übergeben, und zwar auf der Toilette, direkt neben dem Büro. Und Sarah hat es gehört. Und von diesem Moment an praktisch hat sich ihr Leben komplett verändert. Zuerst hat sie angefangen, die Toiletten zu meiden, dann den Gang davor, dann die gesamte Etage. Ja, dann hat sie angefangen, von zu Hause zu arbeiten. Aber auch das hat eigentlich nicht geholfen, weil sie die Angst ja im Prinzip mitgenommen hat. Und was sie am Ende nicht mehr ertragen konnte, war die Kantine. Die Kantine war tatsächlich 3 Stockwerke entfernt. Sie hat sie nie benutzt, aber allein die Vorstellung, dass dort Essen zubereitet wird, dass dort Menschen essen, dass dort irgendjemand vielleicht irgendwann, na du weißt schon, schlecht wird, das hat ausgereicht. Und Sarah sagte mir dann beim ersten Gespräch so, ja, sie schämt sich dabei so sehr, dass sie so geweint hat, ja, weil sie findet es selber so absurd. Ja, und ich sage ihr dasselbe, was ich dir jetzt auch sage, das ist nicht absurd. Das ist Emetophobie und das ist behandelbar. Ja, ich denke, du hast verstanden und möglicherweise kennst du es ja auch selbst, was Emetophobie ist und wie sich das anfühlt und wie sie den Alltag durchdringt. Aber heute geht es mir in diesem Podcast um mehr. Heute geht es mir um den nächsten Schritt, nämlich den nächsten Schritt von der Angst in den Zwang hinein. Okay, was ist OCD? Also OCD steht für Obsessive, nein. Also OCD steht für Obsessive Compulsive Disorder. Also auf Deutsch, ist mir sehr viel lieber, Zwangsstörung. Und ich weiß, was viele jetzt denken. Ach, Zwangsstörung, das ist doch das mit dem Händewaschen. Oder das ist doch das mit dem Lichtschalter, der 20 Mal betätigt wird. Ja, ja, das gibt es. Also das ist OCD. Aber OCD ist halt noch viel mehr als das. Und OCD, das bedeutet im Kern, es gibt einen auslösenden Gedanken. Einen Gedanken, der Angst macht, der sich aufdrängt, der nicht loslässt. Und als Reaktion auf diesen Gedanken gibt es eine Handlung, eine Zwangshandlung. Etwas, das die Angst dann kurzfristig lindert. Dass das Gefühl von Kontrolle sozusagen zurückbringt und dass die innere Anspannung zumindest für einen Moment abbaut. Okay, und genau das ist jetzt das Problem. Nur für den Moment. Denn danach kommt der Gedanke wieder und zwar stärker und hartnäckiger. Und die Zwangshandlung muss dann wiederholt werden. Vielleicht ein bisschen öfter, ein bisschen intensiver. Und so wächst der Zwang und die Angst, die wächst mit dem. Ja, wenn wir uns anschauen wollen, warum Emetophobie so häufig in Zwänge mündet, wie kommt das? Emetophobie ist per Definition eine Angststörung, die auf Kontrolle ausgerichtet ist. Also Betroffene versuchen, alles unter Kontrolle zu halten, was möglicherweise mit Übelkeit oder Erbrechen in Verbindung stehen könnte. Das Essen, die Umgebung, die Menschen in der Nähe, den eigenen Körper, die eigenen Gedanken. Das ist ein Kontrollbedürfnis, das niemals wirklich befriedigt werden kann, weil das Leben nun mal nicht kontrollierbar ist. Weil Viren existieren, weil andere Menschen sich halt auch übergeben können. Und genau in diese Lücke, nämlich in die Lücke zwischen dem Wunsch nach totaler Kontrolle und die Möglichkeit, sie zu erreichen, da drängen sich die Zwänge. Und die Zwänge, die fühlen sich erstmal wie eine Lösung an. Was ich damit meine, ist also, wenn ich das tue, dann bin ich sicher. Wenn ich das Ritual durchführe, dann kann ich aufhören, Angst zu haben. Aber glaub mir, das stimmt nicht. Die Zwänge sind keine Lösung. Sie sind vielmehr ein Teil des Problems. Wenn wir uns jetzt diesen Teufelskreis im Modell einmal anschauen, also ich möchte dir diesen Mechanismus wirklich jetzt ganz genau erklären, weil er beginnt mit einem Gedanken. Einem ganz normalen, alltäglichen Auslöser. Vielleicht hört jemand, dass in der Kita ein Kind krank war. Oder vielleicht riecht man etwas Unangenehmes. Und dieser Gedanke löst Angst aus, körperliche Angst. Das heißt, das Herz klopft, der Magen zieht sich zusammen, die Hände werden feucht, der Atem wird flacher. Und jetzt sucht das Gehirn nach Erleichterung, nach Kontrolle. Und dann kommt die Zwangshandlung. Und für einen Moment, für einen wirklich kurzen, trügerischen Moment, da hilft das. Die Anspannung lässt nach. Das Gehirn registriert, wow, die Handlung hat die Angst reduziert. Also merkt es sich, das funktioniert. Tu das wieder. Aber dann kommt der nächste Gedanke und der ist ein kleines bisschen stärker als der letzte und genau so wächst der Kreislauf. So wird aus einer Angst ein Zwang. Also wenn wir uns jetzt so typische Zwangsrituale bei der Emetophobie anschauen, dann begegnen mir in der Praxis immer wieder dieselben Muster und ich möchte sie dir nennen, aber natürlich auch, damit sich Betroffene hier erkennen können. Was ist das zum Beispiel? Das Googeln. Ja, vielleicht wunderst du dich, dass ich damit anfange, ja, aber es ist tatsächlich das Googeln. Also stundenlang, täglich, manchmal sogar nachts. Betroffene suchen nach Symptomen, nach Viren, nach Ausbrüchen von Magen-Darm-Erkrankungen in der Region. Das gibt kurzfristig das Gefühl von Kontrolle, aber es verstärkt die Angst massiv. Das Nachfragen und Rückversicherungen. Mir ist nicht schlecht, oder? Du siehst gut aus, oder bist du vielleicht doch krank? Aber auch diese Rückversicherung, dieses Nachfragen, auch das gibt nur einen Moment der Erleichterung. Das übermäßige Händewaschen und Desinfizieren, Türklinken werden nicht mehr angefasst, Einkaufswagen nur mit Handschuhen, alles, was von außen kommt, wird desinfiziert. Dazu gehört natürlich auch das Vermeiden und der Rückzug, Restaurants, öffentliche Verkehrsmittel, Kindergeburtstage, Familienfeiern. Alles, was potenziell mit dem Thema in Berührung kommen könnte, wird gemieden. Das heißt, der Aktionsradius wird immer kleiner. Das Kontrollieren von Lebensmitteln. Nur bestimmte Dinge werden gegessen. Nur selbstgekochtes. Nichts aus fremden Küchen. Nichts, was man nicht kontrollieren kann. Und auch hier habe ich dir ein Fallbeispiel aus meiner Praxis mitgebracht. Diesmal ein junger Mann, Markus, 28. Ja, und Markus hat so im Kernsatz gesagt, ich habe jeden Abend stundenlang gegoogelt, ob ich mich angesteckt haben könnte. Ich weiß, dass das keinen Sinn macht, aber ich kann damit nicht aufhören. Also Markus kommt zu mir, als er 28 ist, er arbeitet im IT-Bereich, der sitzt den ganzen Tag vor dem Computer, was ja eigentlich ideal ist für jemanden, der an Emetophobie erkrankt ist, aber Markus zu Hause ist längst kein sicherer Ort mehr, denn Markus googelt jeden Abend, manchmal schon am Nachmittag, wenn die Unruhe beginnt. Er sucht nach Magen-Darm-Viren in seiner Stadt. Er liest Foren, in denen Menschen schreiben, dass ihre Kinder krank waren. Manchmal sitzt er so 2 bis 3 Stunden vor dem Bildschirm. Und manchmal findet Markus etwas, einen Bericht, eine Meldung. Und dann beginnt das Prüfen des eigenen Körpers. Ist mir schlecht? Habe ich Bauchschmerzen? Und er fragt seine Freundin, ich sehe doch gut aus, oder? Und sie sagt, ja. Und für eine Stunde, nur eine Stunde ist es besser. Und Markus ist nicht schwach und Markus ist auch nicht verrückt. Markus hat eine Erkrankung, die behandelt werden kann. Ja, und dazu kommen wir natürlich auch nochmal später. Also ich denke, wir haben jetzt verstanden, wie diese Zwänge entstehen, weil es mir wirklich wichtig. Aber ich möchte noch tiefer gehen. Ich möchte dir zeigen, wie sich das im ganz normalen Alltag anfühlt, in den kleinen Momenten, in den Situationen, die für die meisten Menschen völlig selbstverständlich sind und für Betroffene halt zur täglichen Herausforderung werden. Denn Emetophobie und Zwänge, das ist nicht nur etwas, das in Ausnahmesituationen passiert. Das ist etwas, das morgens beginnt, wenn der Wecker klingelt und abends häufig noch da ist, wenn man versucht, einzuschlafen. Fangen wir mit den Ernährungszwängen und dem Kontrollverhalten beim Essen an. Essen ist ja für die meisten Menschen wirklich ein Genuss, also es ist Gemeinschaft, es steht für Lebensfreude. Für jemanden mit Emetophobie und den dazugehörigen Zwängen ist Essen vor allen Dingen eins, und zwar ein Risiko. Das heißt, jedes Lebensmittel wird bewertet. Ist das noch frisch? Könnte das vielleicht schlecht sein? Wurde das hygienisch zubereitet? Kenne ich die Zutaten? Viele Betroffene haben eine sehr kurze Liste von sogenannten sicheren Lebensmitteln, also Dinge, die sie kennen, Dinge, die sie selbst zubereitet haben. Das klingt jetzt vielleicht nach einer kleinen Einschränkung, aber stell dir vor, was das im Alltag bedeutet. Das heißt nämlich kein spontanes Mittagessen mit Kollegen, kein Restaurantbesuch beim Geburtstag der Freundin, kein Familienessen bei den Schwiegereltern, kein Urlaub, weil im Ausland das Essen ja sowieso unbekannt ist. Also das Leben zieht sich zusammen und zwar Mahlzeit für Mahlzeit. Und dann kommen die Rituale rund ums Essen. Also das Prüfen von Haltbarkeitsdaten mehrfach. Das Riechen an Lebensmitteln, bevor sie zubereitet werden. Das Kontrollieren der Kerntemperatur beim Kochen. Das Wegwerfen von Lebensmitteln, bei denen man sich nicht hundertprozentig sicher ist, auch wenn sie noch völlig gut sind. Der nächste Punkt ist die soziale Isolation und der Rückzug. Weil da gibt es diese soziale Komponente, die vielleicht die schmerzhafteste von allen ist. Denn Zwänge rund um Emetophobie führen fast zwangsläufig, auch wie schön ist er, zu sozialem Rückzug. Nicht, weil Betroffene keine Menschen mögen, nein, nein, sondern weil Menschen für sie unberechenbar sind. Warum? Weil Menschen krank werden können. Was bedeutet das im Alltag? Partys werden abgesagt. Einladungen werden mit Ausreden abgelehnt. Dann fangen an, die Freundschaften zu bröckeln, weil man ja eh nie dabei ist. Die Beziehungen leiden, weil der Partner irgendwann nicht mehr versteht, warum man schon wieder nicht mitkommen kann. Und ich erlebe in meiner Praxis immer wieder Menschen, die wirklich jahrelang, fast jahrzehntelang, ein Doppelleben geführt haben. Nach außen hin funktionierend, aber im Inneren gefangen. Die sich so sehr geschämt haben für das, was in ihnen vorgeht, dass sie niemanden davon erzählt haben. Und das begegnet mir im Moment sehr häufig, das sind gar nicht die Jugendlichen, die TikTok-Generation, sondern tatsächlich, sorry, die etwas älteren Patienten, Patientinnen, Patienten, die das wirklich 20, 30 Jahre mit sich bisher rumgetragen haben und jetzt vielleicht durch TikTok oder durch Instagram darauf aufmerksam gemacht werden, ach Herrgott, ich bin ja gar nicht verrückt, das scheint ja doch eine Krankheit zu sein. Ja, und das ist wirklich eine unglaubliche Last und das möchte ich sehr stark würdigen, auch jetzt hier in diesem Podcast, weil das ist wirklich eine Last, die muss man nicht tragen. Ja. Und wenn wir uns dann auch anschauen wollen, welche Auswirkungen hat das auf die Familie, auf Partnerschaft, auf Kinder? Also weil Emetophobie und Zwänge, das betrifft ja nie nur eine Person, weil die breiten sich aus auf die Familie, auf die Partner, auf die Kinder. Das heißt, die Partner werden oft zu Komplizen, ja. Sie übernehmen dann Aufgaben, zum Beispiel, die der Betroffene nicht mehr erledigen kann. Also zum Beispiel beantworten sie diese Rückversicherungsfragen wieder und wieder, weil sie ja helfen wollen. Ne? Das machen auch sehr viele Eltern. Gibt's einen extra Podcast zu mit Ängsten bei Kindern? Hör da gerne rein. Genau dadurch, nämlich genau durch diese eigentlich ja gut gemeinte Hilfe, verstärken sie den Zwang. Und das fällt, also in der Therapie ist es sehr, sehr auffällig, weil im Prinzip geht es da um diese Anpassung des Umfelds an die Erkrankung. Und das ist einer der größten Faktoren, die dann dazu beiträgt, dass die Erkrankung chronisch wird. Ja, kommen wir zu den Kindern. Kinder nehmen ja alles wahr. Auch wenn Eltern glauben, dass sie ihre Angst gut verstecken können. Kinder spüren, wenn die Mama oder der Papa angespannt ist beim Essen. Oder wenn der Papa oder die Mama sich immer wieder die Hände wäscht. Und Kinder lernen halt durch Beobachtung. Und das ist kein Vorwurf an betroffene Eltern. Das ist ein Mechanismus, der völlig unbewusst abläuft. Aber er ist halt real, ne? Auch hier ein Fallbeispiel aus der Praxis ist Lisa. Die ist 33 und so die Kernaussage von ihr war, und dann erzähle ich ihre Geschichte, ich weiß, dass ich ihr damit schade. Und ich weiß, dass sie ihre Freunde vermisst. Aber ich kann es nicht. Ich kann sie da nicht reinschicken. Das ist das, was Lisa gesagt hat. Und manchmal notiere ich mir solche Sätze, weil sie so, ja, auch typisch sind und ja, so sehr für diese Erkrankung stehen, ne? Also Lisa ist 33, als sie zum ersten Mal bei mir in der Praxis sitzt. Und sie hat eine kleine Tochter, die ist 4 Jahre alt. Nennen wir sie heute hier mal Emma. Und Lisa leidet praktisch seit ihrer frühen Jugend unter Emetophobie. Hat sich da aber irgendwie immer so durchgemogelt, durchgeschlängelt, ist ganz gut zurechtgekommen. Und hat ja auch ein Baby bekommen, also die Emma, ne? Aber als Emma dann das erste Mal krank nach Hause kommt, also ein ganz normaler Magen-Darm-Infekt, wie der halt bei Kita-Kindern vorkommt, da bricht für Lisa wirklich eine Welt zusammen. Sie kann Emma nicht pflegen, sie kann nicht in demselben Zimmer mit ihr sein. Ja, also sie ruft dann ihren Mann an, holt ihn aus dem Büro zurück und sitzt sozusagen zitternd in der Küche. Ja, und von da an beginnt halt das Vermeiden innerhalb der Familie. Also wenn in der Kita ein Kind krank ist, dann bleibt Emma zu Hause. Wenn Lisa nicht sicher ist, ob gerade ein Virus umgeht, bleibt Emma zu Hause. Wenn Winter ist und generell Magen-Darm-Erkrankungen kursieren, bleibt Emma zu Hause. Das ist dir schon gedacht. Manchmal wochenlang, manchmal monatelang. Als Lisa zu mir kommt, ist Emma fast seit 4 Monaten nicht mehr in der Kita gewesen. Nicht, weil Emma krank war, sondern weil Lisa Angst hatte, dass Emma krank werden könnte. Und Lisa ist wirklich keine schlechte Mutter. Sie ist eine Mutter, die selbst so viel Angst hat, dass sie nicht anders kann. Lisa ist heute in Therapie bei mir und Emma geht wieder in die Kita. Jeden Tag. Und Lisa lernt gerade, dass sie ihre Tochter auch loslassen kann, ohne dass die Welt dabei untergeht. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr tief geschaut und ich denke, wir haben verstanden, was Emetophobie ist und wir haben auch verstanden, wie diese Zwänge entstehen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, dem Teil, für den ich jeden Tag aufstehe, dem Teil, der zeigt, es gibt einen Weg heraus. Aber, und das ist mir sehr wichtig, nicht jede Therapie ist gleich. Und gerade bei Emetophobie in Verbindung, in Kombination mit Zwängen ist das wirklich entscheidend. Gucken wir mal, warum vielleicht eine klassische Therapie hier oft nicht ausreicht. Also viele Betroffene, die zu mir kommen, haben meistens einen wirklich langen Weg hinter sich. Die waren bei Hausärzten, die ihnen vielleicht gesagt haben, sie sollen sich nicht so anstellen. Sie waren bei Therapeuten, die ihnen nicht wirklich helfen konnten. Nicht, weil diese Therapeuten schlechte Menschen waren, sondern weil Emetophobie ein hochspezialisiertes Thema ist, das in der klassischen Ausbildung halt kaum vorkommt. Manche haben wirklich jahrelang klassische Gesprächstherapie gemacht. Sie haben über ihre Kindheit gesprochen, über ihre Muster und all das. Das hat auch seinen Wert, aber die Angst war halt trotzdem noch da und die Zwänge waren auch noch da. Weil man über etwas sprechen kann, ne, ohne dass sich im Unterbewusstsein etwas verändert. Und Emetophobie ist halt keine rationale Angst, die sitzt nicht im Verstand. Die sitzt ganz tief, nämlich im Unterbewusstsein, in den Strukturen, die unser Nervensystem über Jahre aufgebaut hat. Und deshalb kann man ja auch nicht einfach mit Vernunft begegnen. Man kann sich da nicht einfach herausdenken aus einer Angst, die wirklich tief im Körper verankert ist. Und das bedeutet, wir müssen dorthin, wo die Angst wirklich sitzt, nämlich auch ins Unterbewusstsein. Kommen wir mal zu meinem Ansatz, also eine Kombination, die wirklich wirkt. In meiner Praxis, da arbeite ich seit vielen Jahren mit einem Konzept, das ich ganz speziell auf diese Erkrankung ausgerichtet habe. Und das ist kein Einheitsrezept, kein Schema F. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Methoden, die ich ganz gezielt auf die individuelle Situation meiner Patientinnen und Patienten abstimme. Und ein Herzstück, wenn wir das so sagen wollen, dieses Ansatzes ist die Hypnose. Und ich weiß, was jetzt manche denken, Hypnose, ist das nicht das mit dem Pendel? Schläft man da nicht ein? Macht man da nicht Dinge, die man nicht machen will? Nein, das ist Bühnenhypnose. Das hat mit einer therapeutischen Hypnose ja eigentlich so viel gemeinsam wie ein Kinderpflaster mit einer Herzoperation, nämlich eigentlich nichts. Therapeutische Hypnose, das bedeutet, wir arbeiten direkt mit dem Unterbewusstsein. Wir gehen praktisch dorthin, wo die Angst gespeichert wurde, wo die alten Muster sitzen, wo das Nervensystem gelernt hat, auf bestimmte Reize mit Panik zu reagieren. Und wir verändern dort etwas, und zwar nicht mit Gewalt und auch nicht mit Tricks, sondern mit gezielten, ganz tief wirkenden Techniken, die das Gehirn einladen, praktisch neue Wege zu gehen. Das ist so ein Baustein und dafür muss man wissen, dass eine Hypnose immer eine Form der Selbsthypnose ist. Das geht nicht von außen. Also wenn irgendjemand sagt, ich gehe da zu jemandem und der hypnotisiert mich, da wäre ich schon sehr vorsichtig. Ja, weil Hypnose ist immer eine Form der Selbsthypnose. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber, wer da mal einsteigen will. Oder auf meiner Webseite gibt es mehr Informationen. Genau. Weitere Bausteine von meinem Konzept gehören auch ins NLP, also dieses neurolinguistische Programmieren. Also NLP arbeitet mit der Sprache des Gehirns, also mit Mustern, die unsere Wahrnehmung steuern. Und bei der Emetophobie gibt es halt sehr spezifische innere Überzeugungen, wie zum Beispiel, Erbrechen ist das Schlimmste, was mir passieren kann. oder ich muss alles kontrollieren, sonst passiert etwas Schreckliches. Und genau diese Überzeugung können wir ganz gezielt bearbeiten. Ein weiterer Baustein kommt aus dem EMDR. Das ist diese Methode, die ist ursprünglich für Traumabehandlung entwickelt worden. Und die ist deshalb so relevant, weil Emetophobie ganz oft so traumatische Wurzeln hat. So ein einmaliges Erlebnis, wie zum Beispiel ein heftiges Erbrechen in der Kindheit oder ein Moment der Hilflosigkeit. Und es kann wirklich der Ausgangspunkt für eine jahrelange Angststörung sein. Und EMDR hilft halt, Erlebnisse zu verarbeiten und diesen emotionalen Stachel zu ziehen. Und ich verbinde das in einer Trance in einer sehr speziellen Form, genau, die ich dafür entwickelt habe. Ja, wir arbeiten auch mit EFT oder mit PEP oder auch bekannt als Klopftechniken, bei denen man bestimmte Meridianpunkte am Körper stimuliert, während man sich sozusagen auf belastende Gedanken konzentriert. Und das klingt so ungewöhnlich, das weiß ich, aber die Wirkung ist bei ganz vielen Patienten und Patienten wirklich verblüffend. Ja, was noch? Also ich will euch auch nicht, aber es wird so oft gefragt und deshalb, also hier an dieser Stelle, was habe ich noch für einen Ansatz? Ich arbeite auch mit Teilen aus der Ego-State-Therapie und das ist ein Ansatz, der davon ausgeht, dass wir alle verschiedene innere Anteile haben. Also bei vielen Betroffenen gibt es ja diesen inneren Anteil, der sozusagen die Kontrolle übernommen hat, der versucht, alles zu sichern, alles zu managen. Aber es gibt halt auch andere Anteile und die Ego-State-Therapie hilft, ja praktisch mit diesem Anteil in einen Dialog zu gehen, ihn zu verstehen und letztendlich auch zu entlasten. Ja, zusätzlich habe ich über all die Jahre, wo ich mit dieser Erkrankung arbeite, ein Programm entwickelt, das nennt sich Immunis. Emetophobie muss nicht sein, dafür steht der Name. Und das Programm habe ich entwickelt für Menschen, die zeitlich und räumlich unabhängig arbeiten wollen, unabhängig von möglichen Terminen mit mir. Das ist praktisch ein Hybridkurs, in a nutshell gesagt. Das ist ein Hybridkurs, der läuft über 6 Wochen mit 6 Modulen. Das ist eine Kombination aus Coaching, aus der Hypnosetherapie mit ganz vielen gezielten Übungen, ganz abgestimmt auf die individuellen Situationen. Und dieses Programm kann man halt jederzeit an jedem Ort zu jeder Uhrzeit machen, wie man das möchte. Das läuft 6 Wochen, das bleibt 6 Monate offen, dass man Dinge auch nochmal wiederholen kann. Und es gibt es in persönlicher Begleitung mit mir. Gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Da schaust du am besten, ohne dass ich das jetzt hier alles erzählen möchte, aber am einfachsten ist, du guckst, wenn dich das interessiert, ins Internet und da auf meiner Webseite, da siehst du eine ganz gute Übersicht, wie das aufgebaut ist und wie die persönliche Begleitung mit mir in diesem Hybridkurs sein kann. Genau. Ach so, die Webseite, die Infos findest du unten in den Shownotes. Ansonsten ist das halt auch www.fmert-coaching.de. Genau. Jetzt haben wir aber genug über diese Dinge gesprochen. Ich habe noch ein Fallbeispiel für dich. Und zwar der Tom, 22 Jahre. Und dessen Kernaussage war, früher habe ich die ganze Zeit versucht, die Angst zu bekämpfen. Erst als ich aufgehört habe, die Angst zu bekämpfen, erst als wir direkt ans Unterbewusstsein gegangen sind, da hat sich wirklich was verändert. Wow. Ja, Tom ist 22 Jahre alt, als er zu mir kommt. Er ist Student und eigentlich müsste sein Leben so gerade erst beginnen. Neue Stadt, neue Menschen, neue Freiheit, wie man sich das so vorstellt. Aber Tom lebt in seiner Wohnung praktisch wie in einem Bunker. Er verlässt sie kaum, die Mensa ist ausgeschlossen, zu viele Menschen, zu viel unkontrolliertes Essen. Vorlesungen besucht er leider auch nur online. Und Tom hat vorher schon eine Therapie gemacht, eine klassische Verhaltenstherapie. Er hat Expositionsübungen gemacht. Aber bei Tom hat das nicht funktioniert, weil die Angst irgendwie tiefer saß, als die Übungen so reichen konnten. Und als wir dann beginnen, auch mit Hypnose zu arbeiten, und auch hier wirklich wichtig, es ist immer eine Form der Selbsthypnose, passiert etwas, das Tom so beschreibt. Es war, als würde jemand einen Schalter umlegen. Nicht sofort, aber nach und nach, als würden die Gedanken leiser werden. Ja, das hat Tom gesagt und wir haben natürlich auch bei ihm mit EMDR gearbeitet, weil Tom hatte als Kind ein sehr einschneidendes Erlebnis mit einem sehr schweren Erbrechen, das er im Prinzip fast vergessen hatte. Fast. Denn sein Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein vergisst nichts. Und dann haben wir dieses Erlebnis praktisch verarbeitet und haben ihm einen anderen Platz in dieser Geschichte gegeben. Es geht jetzt zu tief, da genau drauf einzugehen. Da gibt es aber auch Podcast-Folgen, wo ich mit Betroffenen, ja, wo ich Betroffene interviewe, die da vielleicht das ein oder andere tiefer erzählen. Ja, also Tom studiert heute noch und er geht in die Mensa, manchmal sogar ganz spontan. Das klingt vielleicht klein, wenn ich das so sage, aber für Tom ist es schon ganz, ganz viel. Da hat er schon sehr, sehr, sehr viel erreicht. Genau. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angekommen und ich möchte mal einen Moment selber Pause machen und innehalten, bevor ich jetzt zum Abschluss komme und selber einfach erstmal durchatmen. Denn das war wirklich viel und das war intensiv. Und wenn du bis hierher zugehört hast, dann sage ich dir Danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du hingeschaut hast, denn genau das ist der erste Schritt, hinschauen, nicht wegschauen. Nicht so tun, als wäre alles in Ordnung, sondern wirklich hinschauen. Ja, was wir vielleicht heute gelernt haben, also ja, Emetophobie, und ich spreche da so oft drüber und ich gebe mir wirklich viel Mühe auf TikTok, auf Instagram, im Podcast, in den Büchern. Emetophobie ist eine echte, ernsthafte Angststörung. Sie ist keine Einbildung, sie ist keine Schwäche und keine Marotte. Sie ist eine Erkrankung, die das Leben von Betroffenen von innen heraus organisiert und die oft so still und unsichtbar ist, dass niemand im Umfeld wirklich versteht, was gerade passiert. Wir haben gesehen, wie aus dieser Angst Zwänge entstehen, wie das Gehirn versucht, Kontrolle zu gewinnen und wie genau das die Angst langfristig größer macht, nicht kleiner. Wir haben Sarah kennengelernt, die ihren Job aufgegeben hat. Markus, der seine Nächte vor dem Bildschirm verbracht hat. Lisa, die ihre Tochter monatelang nicht in die Kita gebracht hat. Und Tom, der gelernt hat, dass der Weg durch die Angst nicht über Kampf geht, sondern über das Loslassen. Ja, was ist meine Botschaft an dich? Und jetzt möchte ich wirklich direkt mit dir sprechen, mit dir persönlich. Vielleicht bist du selbst betroffen. Vielleicht hörst du das ja hier und denkst, das bin ich, das ist mein Leben. Und vielleicht hast du das noch nie so klar ausgedrückt gehört. Vielleicht weißt du jetzt zum ersten Mal, dass das, was du erlebst, einen Namen hat. Und dann sage ich dir, du bist nicht verrückt, du bist nicht schwach und du bist nicht allein. Weil das, was du erlebst, das erleben Tausende von Menschen, jeden Tag. In stillen Wohnungen, hinter funktionierenden Fassaden, mit einem Lächeln nach außen und mit einem Sturm im Inneren. Und du bist nicht der einzige Mensch, der so fühlt. Und du musst nicht der einzige Mensch bleiben, der so leidet. Vielleicht bist du ein Elternteil. Vielleicht erkennst du in dem, was ich heute beschrieben habe, dein Kind. Oder du erkennst dich selbst. Und merkst, dass deine eigene Angst längst begonnen hat, das Leben deines Kindes zu beeinflussen. Und das ist kein Grund zur Scham. Das ist wirklich ein Grund zum Handeln. Vielleicht bist du ein Partner, Geschwister, Freund oder Freundin von jemandem, der betroffen ist. Und vielleicht verstehst du jetzt ein bisschen besser, was in diesem Menschen vorgeht und was hinter dem Vermeiden steckt, was hinter dem Rückzug steckt. Und für euch alle gilt, Hilfe ist möglich, Veränderung ist möglich. Ein Leben ohne diese Angst oder zumindest mit deutlich weniger davon, das ist möglich. Und ich habe das in meiner Praxis wirklich hunderte, tausende Male erlebt. Ja, und wenn du das Gefühl hast, dass das heute Gehörte dich anspricht, dann melde dich bei mir. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes. Besuch mich, wo immer du möchtest, auf allen Kanälen. Ja, das war die heutige Folge von Leben ohne Angst und ich hoffe von Herzen, dass sie dir etwas gegeben hat. Ein Gedanken, eine Erkenntnis, vielleicht einen kleinen Funken Hoffnung. Und ich möchte dich darauf hinweisen, es kommt gleich noch der Bonustrack. Ganz wichtig, mit einer kleinen Übung. Aber wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie bitte auch. Schick sie jemandem, dem sie helfen könnte. Und bewerte bitte den Podcast. Das hilft ganz enorm dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, die diese Inhalte brauchen. Also, und jetzt freue dich gleich auf den Bonustrack. Ich sage alles Gute und alles Liebe bis dahin. Deine Martina. Tschüss.
Bonustrack.
Ja, schön, dass du dabei geblieben bist. Es kommt so eine ganz kleine, ich habe ja mehrfach von Hypnose gesprochen und dass Hypnose immer eine Form einer Selbsthypnose ist. Und genau das machen wir jetzt gleich, wenn du magst. Eine kleine Hypnose bei Zwangsgedanken. Ja, mach es dir für einen Moment bequem. Du musst jetzt nichts leisten, nichts kontrollieren, nichts lösen. Erlaube dir einfach, für diese wenigen Minuten hier zu sein. Und während du atmest, ganz ruhig, darf dein Körper beginnen, ein wenig weicher zu werden. Vielleicht spürst du den Kontakt zum Boden, zum Stuhl, zum Bett oder Sofa. Und mit jedem Atemzug darf etwas in dir verstehen. Du bist nicht deine Gedanken. Gedanken kommen, Gedanken gehen, auch die unangenehmen, auch die lauten, auch die beängstigenden. Du musst nicht auf jeden Gedanken reagieren. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass dein Kopf ständig Alarm schlagen möchte. Ich kontrolliere das. Denke darüber nach. Prüf es noch einmal. Doch genau jetzt darfst du innerlich einen kleinen Schritt zurücktreten. Stell dir vor, wie deine Gedanken ziehen wie Wolken am Himmel vorbei. Manche hell, manche dunkel. Aber keine Wolke bleibt für immer. Und auch ein Zwangsgedanke ist letztlich nur ein Gedanke. Keine Wahrheit, keine Vorhersage, keine Gefahr. Vielleicht bemerkst du gerade einen kleinen Abstand zwischen dir und deinem Denken. Du beobachtest, aber du musst nicht kämpfen. Und während du weiter atmest, darf dein Nervensystem langsam lernen. Ich bin sicher, auch ohne Kontrolle, auch ohne das ständige Überprüfen. Ruhe entsteht nicht dadurch, dass man jeden Gedanken löst, sondern dadurch, dass man lernt, Gedanken kommen und gehen zu lassen. Vielleicht entsteht jetzt irgendwo in dir ein kleines Gefühl von Freiheit, nur ein wenig. Das reicht völlig. Und jedes Mal, wenn du aufhörst, gegen einen Gedanken anzukämpfen, wird dein System ein kleines bisschen ruhiger. Du darfst loslassen. Du darfst vertrauen. Du darfst wieder atmen. Und vielleicht nimmst du jetzt noch einen etwas tieferen Atemzug. Und du spürst, du bist mehr als deine Angst, mehr als deine Zwänge, mehr als dein Gedankenkarussell. Und genau hier beginnt die Veränderung. Und dann kommst du in deinem Rhythmus und in deinem Tempo wieder zurück, gehst wieder ins Außen, indem du anfängst, deine Hände und Füße zu bewegen, dich ein bisschen zu dehnen und zu strecken und die Augen zu öffnen. Wieder da zu sein, dir den Bonustrack vielleicht nochmal anzuhören. Ich wünsche dir wirklich vom Herzen alles Liebe und alles Gute. Deine Martina. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.